Das ist ja in unserer westlichen Welt dieser Gedanke, dass das Sterben zum Leben dazugehört, ist ja so verdrängt. Das finde ich totaler Quatsch, weil wir sehen, das gehört halt dazu. Das ist aber uns so aus dem gesellschaftlich aus dem Bild mit Altenheim und Abschiebe und Wegtun verschwunden. Wer pflegt, wer hat denn noch seine Oma zu Hause und sieht, dass das so geht das halt, so ist es, fertig aus. Und das, ich glaube, das Beste ist das Gefühl zu sagen, ich habe wirklich die Zeit genutzt. Jetzt nutze ich noch den Rest, das will ich nur machen, das nicht, wenn nicht, dann das nicht. Und auch die Einsicht zu wissen, dass wir nichts wissen, zu wissen, dass wir nichts zu melden haben, auch nicht in unserem eigenen Schicksal. Und dann vielleicht an den Punkt zu kommen, zu sagen, jetzt ist auch gut.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Wotan Wilke Möhring, der als Schauspieler in den vergangenen 25 Jahren eine Menge erreicht hat. Bisher wurde er unter anderem mit dem Bambi, der Goldenen Kamera, einem Grimme-Preis und 2 Fernsehpreisen ausgezeichnet. Und ganz egal, ob er nun auf der Kinoleinwand in Millionenhits wie Männerherzen und Das perfekte Geheimnis oder in TV-Produktionen wie Home Video, Das Adlon und der Kultreihe Tatort zu sehen ist, der gelernte Elektriker und Ex-Punk zählt definitiv zur A-Liga der deutschen Schauspieler. Jetzt ist er am Audible Original Pretty Dead Girl, einem Hörspielthriller für junge Erwachsene, zu hören. Wir sprechen über Cybermobbing unter Schülern, Lernen durch Niederlagen, Druckabbau durch lautes Fluchen, Momente des Selbstzweifels und der Melancholie, eine Welt ganz ohne Filter und fehlende moralische Kompasse. Wotan Wilke Möhring hat mir verraten, in welchem Zustand sich in seinen Augen die Debatten- und Streitkultur in Deutschland des Jahres 2024 befindet, warum er nie einen wirklichen Plan für sein Leben hatte, wieso für ihn eine Aufarbeitung der Corona-Jahre mehr als überfällig ist und weshalb er auf keinen Fall noch einmal jung sein möchte. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Wotan Wilke Möhring.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Wotan Wilke Möhring, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo, hallo.
Wann hast du zum letzten Mal derart intensiv geträumt, dass du dich auch am nächsten Tag an Details des Traums erinnern konntest?
Ich glaube gestern oder vorgestern, aber die Erinnerung ist nach 2 Sekunden weg. Also wenn ich es nicht sofort aufschreibe oder erinnere, ist es eh weg. Also ich kann es nicht mehr rekapitulieren später dann. Das kann ich nicht mehr.
Also du weißt auch nicht mehr jetzt, was vorgestern für Fragmente vielleicht waren, ob das ein toller Traum war oder ein Horrortraum.
Ja, Fragmente weiß ich schon. Ich weiß, wer da mitgespielt hat so ein bisschen, aber die gesamte Story ist mir nicht mehr gegenwärtig, nee.
Und war es das mal für dich ein Thema, dass du Traumdeutung spannend fandst und dass du dir tatsächlich mal vorgenommen hast, Inhalte am nächsten Morgen aufzuschreiben, wenn Traum besonders heftig oder krass war?
Ja, den Gedanken hatte ich schon oft, weil sehr oft, man träumt ja fast so filmisch in so einer abgeschlossenen Geschichte oft und denkt, das muss man jetzt mal, aber dann ist es weg, sobald du zu Stift und Papier greifst. Aber Traumdeutung finde ich schon interessant. Habe ich in der Uni hatten wir so ein Seminar, Märchen und Träume, ne, also die Interpretation. Das fand ich schon super interessant, ja, was da in unserem Unterbewusstsein abgeht und was ja auch mit uns was zu tun hat, ohne dass wir es merken so richtig.
Das stimmt, das ist ein Thema, wo man einen eigenen Podcast drüber machen könnte. Wie viel Schlaf brauchst du, um morgens einigermaßen fit aus dem Bett springen zu können?
Ich glaube, 6 Stunden sollten reichen, die kriege ich aber selten genug. Aber 6 ist okay, 8 ist auch okay, kommt drauf an. Also wenn die Sonne lacht, dann stehe ich immer lieber auf.
Und wann wirst du ein grumpy old man? Also was ist so die Horrorzeit? Also ich kenne das nämlich von mir, wenn ich so ein gewisses Soll nicht erreiche, dann bin ich überhaupt nicht ansprechbar den ersten Teil des Tages.
Nee, ich bin ja auch eher so ein Morgenmensch. Also die Chance habe ich auch gar nicht. Grumpy old man muss Brote schmieren und zur Schule fahren und die anderen aus dem Bett prügeln, hätte ich fast gesagt. Nee, bin ich gar nicht. Also natürlich merke ich das auch bei den Kindern zum Beispiel oder bei Menschen um mich herum, bei mir selber auch. Wenn alles scheiße ist, dann liegt es vielleicht auch an dir oder an, dass du müde bist oder kaputt oder nicht gegessen hast oder irgendwie liegt es vielleicht dann irgendwie auch an einem selber, das kenne ich schon, ja.
Apropos Schulbrote schmieren, Wotan, im neuen Hörbuchthriller Pretty Dead Girl von Audible sprichst du einen Kommissar, der in einem Mordfall an einer Schülerin ermittelt. Da drängt sich natürlich die Frage erstmal auf, mit was für Gefühlen und Erinnerungen denkst du an deine eigene Schulzeit zurück?
Vom Grumpy Old Man zur Schulzeit jetzt direkt. Warte, lass mich mal denken.
Knallhart rübergegrätscht.
Nee, ich habe eine gute Erinnerung. Also ich hatte eine echte super Schulzeit. Also Lernen ist mir immer leicht gefallen und ich habe alles andere probiert nebenbei in der Zeit. Deswegen hatte ich eine gute Schulzeit. Also rundum positiv, muss ich ehrlich sagen.
Nicht, dass man sich auch mal total genervt gefühlt hat von Lehrern, weil...
Aber natürlich, aber das gehört ja dazu. Also Gottes Willen, ich habe auch also auf einer Waldorfschule eine Woche sich beurlauben zu lassen. Via Konferenz muss man erstmal hinkriegen. Ich war ja da so ein bisschen der Lausbub, um das mal tief auszudrücken. Die Geduld meiner Eltern und meiner Lehrer hat sich aber bezahlt gemacht, glaube ich dann doch.
Also du warst schon einer, der, du warst ja später auch mal Punker, du hast schon auch da so ein bisschen so eine Revoluzzer-Gen in dir gespürt und hast gerne mal auch ein bisschen provoziert und auf die Tonne gehauen.
Ja, genau, das war gar nicht Revoluzzer, sondern das war einfach auch, glaube ich, einfach mal ganz schlicht Langeweile, weil ich war eher unterfordert als überfordert und dann kommen einem halt tolle andere Ideen.
Ich bin bei der Frage, würde ich gerne nochmal jung sein wollen, immer sehr ambivalent. Wie geht das dir? Würdest du in der heutigen, doch sehr extrem herausfordernden Zeit, gerade so was viele Umwälzungen angeht, gesellschaftlich, Social Media, Wahnsinn aller Orten, Krisen, wärst du trotzdem gern nochmal Teenager und junger Mensch?
Also, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil bisher war alles soweit okay. Das ist ja so ein bisschen deine Regrets, ne? Also wenn man dann, warum sollte ich wieder quasi da mir das Ganze normal antun? Und klar, das ist natürlich was anderes. Also wir haben ja den Vergleich, deswegen fällt uns, glaube ich, der Vergleich auch schwerer oder wir halten es für schwerer, heute aufzuwachsen. Die Kinder, die aber heute aufwachsen, kennen nichts anderes. Für die ist das nicht so schwer, glaube ich tatsächlich, weil wir den Vergleich halt haben. Und ich tue mich auch schwer mit, früher war alles besser und jede Zeit hatte ihre Probleme und ihre Sorgen und andauernd stand die Welt still und ab morgen geht alles unter und CD wird sich nicht durchsetzen, WLAN nicht, Autos nicht, das haben wir schon alles gehabt, deswegen weiß ich gar nicht. Also klar, die Zeit ist voller Herausforderungen, aber das war sie meines Erachtens schon immer.
Bin total bei dir. Ich bin auch kein Freund von dem, früher war alles besser. Nur ich glaube schon, dass selbst wenn die Kids damit aufwachsen, ist es natürlich schon krasser, wenn du permanent, weißt du, diesen Vergleichen ausgesetzt wirst. Da ist die Frage, also versuchst du, dass deine Kids da auch ein bisschen sich die Waage halten mit dem Konsum? Weil das ist ja, glaube ich, für alle Eltern wahnsinnig schwer, da jetzt nicht Verbote auszusprechen, weil wir wissen ja, Verbote, die machen es noch viel spannender und dann geht es erst richtig rund. Aber eben das auch nicht zu lange werden zu lassen, weil wir wissen alle, wir können uns auch verlieren in diesem ganzen Social-Media-Mist.
Genau, absolut. Und mit KI noch, also es nimmt ja eher zu, dass man den Verlust der Realität, was ist Realität, das muss man, glaube ich, den Kindern aber am besten vorleben. Also sobald man, also es ist ja immer so, nicht, also verbieten nicht, außer Hand legen auch nicht, weil ich habe das zum Beispiel mein Arbeitsgerät, deswegen habe ich auch meinen Laptop gerade nicht gefunden, weil ich so selten benutze. Man muss ihnen die Alternative geben. Zeigen, anbieten. Ja. Und nicht nur einfach sagen, macht was anderes, geht raus, sondern mit rausgehen. Also, und ich sehe das ja bei meinen Kindern und bei anderen, wenn du was die Realität anbietest, mit all ihren Möglichkeiten, mit all ihren Sinnen und mit der kompletten Wahrnehmung und 360 Grad Blick, wenn du dich umdrehst, das ist schon was anderes. Da muss man sich keine Sorgen machen. Nur man muss es halt anbieten, man muss es fordern. Ne? Also dieses Alleinlassen der Generation, das ist ja immer mehr die, was heißt Schuld, aber die Aufgabe der Generation vorher. Ne? Also wir müssen dafür sorgen, dass sie klarkommen. Ne?
Also du findest es, sagst du als Appell an alle Eltern da draußen, einfach auch mal sich dann selbst zu konditionieren, dass man die Kids auf die Sachen stößt und sagt, komm, es gibt auch eine Welt da draußen und du kannst auch was mit den Händen erobern und du kannst ein Abenteuer erleben.
Viele Eltern kennen das selber und können davon zehren, aber du musst es den Kindern eben auch selber zeigen. Also eben. Man soll die es wissen, ne? Und deswegen, dass eine Welt ohne Filter gibt, dass Scheitern okay ist, dass alles nicht perfekt ist, das ist ja irgendwie auch im Menschen verankert. Also so eine bestimmte, auch ethische Moral zu kriegen, die nichts mit Filtern zu tun hat und das zur Wahrheit auch Hässlichkeit gehört und all das, das muss man aber vorleben und das ist, glaube ich, ja, also wir kommen ja nicht drum herum, weil wir leben in der Realität, wir sind Fleisch und Blut. Wenn wir uns kneifen, dann merken wir das, das ist beim Avatar nicht so, das muss man immer wieder denen vor Augen halten halt.
Absolut. In Pretty Dead Girl, da geht's auch um das Thema Mobbing unter Jugendlichen, auch Cybermobbing. An welchem Punkt hören für dich böse Teenagerstreiche, die es ja immer schon gab, muss man sagen, also auch in den 60er, 70ern, 80ern konnten Kinder ganz schön heftig sein, andere Kinder mobben. Aber wo fängt für dich Mobbing an? Wo ist da die Grenze in deinen Augen?
Ja, Mobbing ist, auch die Grenze variiert von Person zu Person oder von Sachlage zu Sachlage. Also sobald sich jemand, glaube ich, ernsthaft verletzt fühlt, persönlich verletzt fühlt, da fängt das schon an. Deswegen, und Mobbing, ich versuche meinen Kindern auch immer eher so umgekehrt, wenn alle gegen einen sind, dann muss man eigentlich für den einen sein. Weil, also wenn man spürt, dass man irgendwie selber vielleicht eine andere Meinung hat, aber jetzt dem Gruppendruck sich hingibt, dann ist das schon immer scheiße. Weißt du, man muss diese auch die moralischen, das moralische Dilemma trägt man ja auch mit nach Hause dann als Kind. Hätte ich mal geholfen oder hätte ich, warum habe ich da mitgemacht? Dieser Gruppendruck, das ist das Allerwichtigste, was man nehmen muss. Und dann sind alle Entscheidungen selbst gefällt und auch müssen selbst vertreten werden. Und alles, was im Netz stattfindet, finde ich halt, weil es ist für immer. Es ist nicht, was man abwischt von der Mauer, was man gesprüht hat oder so oder eine Scheibe angeworfen hat, sondern es ist eben da und das muss man sich bewusst sein, auch mit den Apps und mit den Sachen, die man benutzt. Kein Mensch entwickelt eine App für zig Millionen Euro und schenkt dir die dann. Das haben die Kinder aber, glaube ich, auch schon verstanden.
Also da kann ich ja durchaus spoilern. Da geht es darum, dass auch ein Blowjob online gestellt wird von einer Schülerin und das ist natürlich eine Grenze, die absolut alle roten Linien dann überschreitet. Ne? Also das würdest du sagen, da fängt dann wirklich Hardcore-Mobbing an.
Ja, ja, also das ist ein Strafbestand. Das ist schon weit über Mobbing hinaus. Also sobald du, also es geht einfach darum, zum Beispiel allein Fotos von anderen. Du musst die fragen. Du musst fragen, darf ich eins machen? Und musst fragen, darf ich es ins Netz stellen? Und das haben die Kinder auch schon verinnerlicht, weil ich ja da auch immer aufpassen muss. Aber das ist einfach, also A, gesetzlich geregelt und B, gehört das dazu, wenn man jemanden die Seele klaut, wie die Indianer sagen.
Hast du dich mal gefragt, warum gerade Kinder und Jugendliche manchmal so extrem grausam untereinander sein können? Natürlich, Menschen können auch im Erwachsenenalter unfassbar grausam zueinander sein. Aber du weißt, was ich meine, dass man manchmal denkt, hab doch mal ein bisschen Empathie, hab Mitleid. Aber es gibt da manchmal dann so Energien, die sich verselbstständigen. Hast du dich jetzt mal gefragt, woran liegt das, dass es gerade bei Kindern und Jugendlichen so extrem ist?
Ja, ja, ich glaube schon. Also durch diese ganze, sag ich mal, mit Pandemie und so zunehmenden Verbote, was darf man nicht? Da ist natürlich auch der Aggressionspegel schneller in die Höhe als vorher, weil irgendwann reicht's. Mir reicht's, aber es sind ja oft oder fast immer persönliche Probleme, die da zutage treten.
Ja.
Und wenn einer keine Empathie hat, dann hat er die ja halt nicht gelernt. Dann wird er nicht in den Arm genommen. Ich würde die gar nicht alle schützen und so, aber das ist ja, was du vorliebst. Wenn du ohne Liebe groß wirst, wenn du akzeptierst, dass Gewalt zum Alltag gehört und zur Kommunikation, dann gibst du das halt einfach so weiter. Also ich glaube nicht, dass ein Kind auf die Welt kommt und sagt, ich bin jetzt mal richtig scheiße, sondern das ist irgendwie vorgelebt und dann kommt der Thrill dazu, dann kommt die Langeweile, dann kommt, dass man gar nicht hier sein möchte an dem Ort, wo man gerade ist und dann wälzt man das ab und dann ist es eben auch dieses, was natürlich auch im Netz hoch so gepusht wird, ist dieses krass. Oh, wie krass. Weil früher war ja krass war schlecht und heute jetzt ist ja krass gut. Ne? Also, oh, krass und so, das traust du dich krass. Und da geht's gar nicht mehr um die moralische Instanz und das moralische Resultat, sondern einfach nur um den Kick. Ne? Und dass da andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, das vergisst man dann oft. Ne?
Nun hast du selbst drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Da ist man ja nochmal mittenmang an diesem ganzen System Schule. Da gibt's ja schon lange, lange Überlegungen, ob man das System nicht mal reformieren muss, dringend, dass die Kinder ganz andere Schulfächer bekommen müssen, dass die ganz anders aufs Leben vorbereitet werden müssen. Wie sind da deine Erfahrungen als Vater? Denkst du auch manchmal, mein Gott, was müssen die Kinder da eigentlich für einen Quatsch noch lernen, den sie in ihrem späteren Leben nie mehr brauchen?
Ja, ja, aber das war bei uns ja schon. Also A ist, wenn wir schon so anfangen, also dieses Reformieren müssen wir sowieso hier eine ganze Menge. Und das Problem ist, dass man immer diese Systeme nicht so anhalten kann, dass man jetzt mal alles neu sortiert, sondern es muss ja irgendwie immer weitergehen. Und das ist während des Prozesses selber, das zu verändern, natürlich schwieriger, dann durch die ganzen Instanzen zu gehen und so. Und dann ist das natürlich zum Teil auch mit Mehrarbeit verbunden. Und das will auch gerne irgendwie richtig haben. Das fängt ja mit dem Schulbeginn an. 8 Uhr ist einfach der Arbeitswelt geschuldet und nicht 10 Uhr, sondern weil 8 Uhr haben die Fabriken aufgemacht. Und dass man eben, ja, also die lernen ja schon andere Sachen auch als wir, aber dass man eben zum Beispiel Kunst, also alle die Sachen, Kunst, Musik, soziale Sachen, alle die irgendwie jetzt keinen Mehrwert für die Wirtschaft haben, die als erste wegstreicht, das ist halt der größte Fehler, weil da ist die größte, um das mal so zu sagen, Gemütsbildung für die Kinder und das ist halt einfach schade. Ne?
Es gibt ja auch immer wieder Überlegungen, Smartphones in der Schule komplett zu verbieten. Ich bin nie ein Freund von Verboten, aber da denke ich mir, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, dass man, auch wenn es logistisch schwierig wird, dass alle Kids vorm Beginn der ersten Stunde ihr Handy abgeben und am Ende der Schule dann wieder einsammeln können. Hältst du das für völlig utopisch?
Also ich glaube, bei meinen Kindern ist das, glaube ich, so.
Ah, okay, also gibt's das schon, okay.
Das gibt's schon, also ab einem bestimmten Alter auch und dann, man hat dann eine bestimmte Chance. Das ist ja kein Verbot, sondern das ist ja quasi die einzige Chance, einen normalen Unterricht möglich zu machen. Und wenn die Kinder das halt oder die Jugendlichen das eben nicht beachten, dann verstoßen die ja selber gegen das Gebot und bestimmen selber, dass die Handys eingesammelt werden. Das haben sie ja selber in der Hand. Also im Unterricht hat das halt natürlich nichts verloren, klar.
Also du sagst, das ist bei der Schule deiner Kids schon Usus, dann würdest du sagen, das ist aber ein Modell, was auch nachvollziehbar ist.
Ja, ja, absolut. Absolut. Also wenn es wichtige Sachen gibt, dann kann man über Schulbüro oder Stui oder welche Möglichkeiten es da mittlerweile alles gibt, schon jemand erreichen, aber das Telefon ist ja nicht dafür da, damit ich im Unterricht irgendwas anderes mache und dann mich dann wundere, warum ich nicht, also nicht nur mich selber rausnehme vom Lernprozess, sondern eben auch natürlich den Unterricht störe. Also völlig klar, dass man das nicht macht. Das macht man auch nicht beim Abendessen oder sonst wie so. Das macht man halt einfach nicht, weil es einfach nicht der richtige Ort ist, ne?
kleine Zeitreise, lieber Wotan. Was wolltest du als kleiner Junge werden? Wir alle haben ja immer so kleine Rosinen im Kopf und haben immer so erste Impulse. Ich wollte Schaustellergehilfe werden, durch Deutschland reisen.
Oh Gott, das ist aber ein ganz spezieller Wunsch.
Kannst du mal sehen. Naja, das war natürlich, alle haben auch gesagt, du bist ja völlig bekloppt. Weißt du, was es für ein Knochenjob ist? Und überleg dir das nochmal. Ich habe es mir auch überlegt.
Aber das ist ja abgefahren. Ja.
Aber was wolltest du werden?
Also ich kam mit der erste richtige Beruf, an den ich mich erinnere, war Bauerlandwirt. Weil da waren alle Tiere da, so, das fand ich halt super. Draußen war ich schon immer gerne. Das ist das Erste, wo ich mich erinnere. Wahrscheinlich wollten wir auch alle irgendwann mal Feuerwehrmann werden oder so, keine Ahnung. Aber das ist das Erste, was ich mich so bewusst erinnere.
Okay. Und wenn du an deine Eltern in der Phase der Erziehung zurückdenkst, wie haben die dich da geprägt? Also was haben die dir für Werte mitgegeben? Was war denen wichtig? Kannst du das zusammenfassen? Weil alle Eltern haben ja eigene Art zu erziehen.
Genau, alle haben eine eigene Art, trotzdem geben wir natürlich ganz viel weiter von dem, wie wir es erfahren haben. Allein Feiertage, Geburtstage, wie begehe ich die, was singe ich an Weihnachten, singe ich nicht oder so. Das sind ja Sachen, die wir doch auch ganz viel mitnehmen von zu Hause, zumindest wenn sie gut waren. Und ich habe mit meinem Vater ein Jahr nicht gesprochen, ich habe voll auf Polarisierung gemacht, aber ich wusste, ich kann immer zurück. Ich kann immer dahin kommen, mit allem. Und das haben die mir auch nie, die waren nie so Eltern wie Schlag in den Nacken, wenn du nicht zu spät kommst oder sonst was so, sondern mein Vater hat mich von der Bullenwache abgeholt und hat gesagt, lass dich nicht erwischen, nächstes Mal, so ungefähr, weißt du. Also dieses Band der Liebe, ne, dass man eben weiß, man kann, wenn es hart auf hart kommt, mit allem zu ihnen kommen. Und ich habe es meinen Eltern wirklich nicht leicht gemacht. Das war so das Wesentliche. Und eben mit Liebe. Ne? Jeder kann sein, wie er ist und muss nicht anders sein und muss kein anderer sein, muss nicht in irgendwelche Fußstapfen treten. Das war eben diese große Freiheit.
Das ist super. Ich habe natürlich auch ein paar andere Gespräche über dich schon gelesen und auch mit dir gehört. Das war natürlich wie bei vielen Eltern erstmal ein kleiner Schluck aus der Pulle, den sie nehmen mussten, dass du Schauspieler werden willst. Ne? Man will ja, dass die Kinder was Seriöses werden, nicht sowas, was so unsicher ist.
Ja, aber die wussten, also meine Eltern haben immer gesagt, die haben es mir sogar noch erschwert, die haben nach dem Motto, was soll ich machen, was soll ich werden? Du machst das schon. Also das war eher das Gegenteil. Nee, das war gar nicht. Die wussten, dass ich, wenn ich was mache, dann mache ich das ja mit Herzblut und gerne und das war das Wichtigste für sie.
Und würdest du sagen, dass du auch schon als Kind, als Teenager so ein Grund-Selbstbewusstsein hattest? Ich frage dich deshalb, weil ich leider lange brauchte, um das zu erlernen und ich habe sehr, sehr lange in meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt. Das hat natürlich auch was mit Konditionierung durch die Eltern zu tun, die auch beide so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen hatten. Warst du immer schon einer, der sagt, Mensch, das läuft und ich finde mich gut, so wie ich bin?
Nee, das um Gottes Willen natürlich nicht. Also es gibt ja gerade in der Adoleszenz ganz schwierige Phasen. Ne? Bin ich richtig? Bin ich am richtigen Ort? Warum bin ich anders als die anderen? So dieser Gedanke, aber der ist halt eben auch normal. Der gehört dazu zum Abnabelungsprozess, weil wir auch mit allem selber klarkommen mussten. Wenn du Scheiße baust, musst du damit klarkommen. Also das Erlebnis der Frustration, an dem man ja wächst mit Selbstbewusstsein und dass man eben nicht einem alles abgenommen wird, was eben fatal ist, weil man dann selber keine Stärke entwickeln kann. Nee, das habe ich schon. Also durch die, ja, dass ich so nicht jemand anders sein wollte, mich nicht verbiegen. Das habe ich natürlich auch probiert. Man will zu irgendwelchen Gruppen gehören oder nicht oder so. Aber das hat irgendwie wahrhaftig für mich nie funktioniert und dann war es mir eben egal. Und das ist, glaube ich, so ein Grund Selbstbewusstsein, was man dann daraus entwickelt. Das würde ich gar nicht so nennen sogar, sondern das entsteht halt einfach dadurch, dass man halbwegs weiß, wo man hin will, halbwegs vielleicht weiß, wer man ist oder zumindest dem versucht, immer näher zu kommen.
Nun hast du ja inzwischen eine tolle Karriere hingelegt, gehörst zu den bekanntesten, erfolgreichsten Schauspielern. Gibt's trotzdem immer mal wieder Momente, wo du denkst, boah, was ist hier eigentlich los? Wo du ein bisschen tatsächlich Selbstzweifel nochmal hast, wo vielleicht auch mal Versagensängste da sind? Oder ist das inzwischen einfach durch die guten Erfahrungen der vielen Projekte, die du gemacht hast, schon nicht mehr der Fall?
Nein, das gibt's natürlich schon. Also ich bin ja selbst mein größter Kritiker. So das Niveau zu halten oder vielleicht zu steigern oder sich selber neue Herausforderungen zu suchen und zu finden, die einem auch begegnen müssen zum richtigen Moment, das ist schon gerade als, wenn man nicht angestellt ist, selbstständig immer auch ein Wagnis. Also was passiert morgen, was ist morgen? Und dann natürlich eben auch so Sachen wie mit der Kindeserziehung, mache ich das richtig? Die sind alle drei verschieden, wie mache ich das und so? Das sind schon Selbstzweifel, aber ich weiß auch, dass auch diese Selbstzweifel dazugehören, um das Richtige zu machen. Also das Richtige, wenn man das Richtige macht, vom Herzen her richtig, dann ist es sowieso immer richtig. Also da muss man gar nicht den Kopf überbewerten, weil, also ich bin eher einer, der macht und dann sieht, okay, nächstes Mal mache ich anders, als mich stundenlang mit Zweifeln zu beschäftigen.
Jeder hat eine eigene Definition von dem großen Wort Erfolg. Was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Weil Erfolg ist ja nicht nur, finde ich, auf den Beruf zu münzen. Es gibt ja auch andere Definitionen.
Also eigentlich eher gar nicht, glaube ich, weil ein Erfolg, ein sogenannter, der nach draußen wirkt, zum Beispiel im Beruf, der dich aber nicht glücklich macht, der ist ja kein wahrer Erfolg. Deswegen ist das, also wenn man da, so würde ich es definieren, Deswegen Erfolg ist, glaube ich, dass man die Möglichkeit hat und die Chance hat und die Fähigkeiten hat, seine Fähigkeiten einzubringen. Dass man weiß, deswegen bin ich hier so ein bisschen oder deswegen, das ist mein Wert und das ist mein Beitrag und das ist das, was ich tun muss und was ich auch wieder getan hätte, ne, wenn ich die zweite Chance gehabt hätte. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man selber sich was wert ist. Das hat viel mit Erfolg zu tun. Deswegen, ob man das selber gut findet oder auch selber der größte Kritiker ist, das ist genauso wichtig. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich einen Film mache, den ich gut finde und den aber andere nicht gut finden, dann finde ich den ja trotzdem gut. Ne? Deswegen ist das mit dem Erfolg von außen immer so eine Sache.
Gab es einen bestimmten Moment in deiner Karriere, wo du das erste Mal auch zu dir selbst gesagt hast, das läuft jetzt und ich habe tatsächlich den Durchbruch geschafft, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, man traut den Anfangserfolgen nicht so richtig und denkt immer, naja, das ist vielleicht jetzt nur mal so eine Glückssache gewesen. Gab es da irgendeinen Film, wo du auch dann merktest, so jetzt läuft er, jetzt bin ich wirklich on the record und das könnte jetzt tatsächlich der Beginn einer langen Karriere werden?
Nee, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein spezieller Film, also es war sogar vorher schon vor den bekannten Filmen in der Vita, war das so, zum Beispiel bei der Arbeit, mein erster Fernsehfilm, da hatte ich das Gefühl, ich bin Schauspieler. Weil da war ich wirklich jemand anders. Da habe ich wie so eine Tür gefühlt, da bin ich durch, da war ich einfach dieser Karl, da war ich nicht mehr ich. Und das fand ich für mich extrem bereichernd. Das war für mich ganz, ganz wichtig, diesen Zustand auch zu kennen und wiederherstellen zu können und ganz weit weg von dir selber zu sein und gar nicht du zu sein in dem Moment. Das war da ein ganz wichtiger Moment. Da war ich natürlich mit dem Experiment direkt als erster Kinofilm auch schon unter guten Kollegen gelandet und so. Und da gibt es immer wieder Herausforderungen, wie zum Beispiel Der letzte schöne Tag, dieser traurige Film, der hat mir sehr viel bedeutet. Also Filme, die was bewirken, auch in der Realität, die zurückreflektieren und Probleme vielleicht verhindern oder Sachen verhindern oder Menschen bewegen oder Menschen eine Antwort geben auf Fragen, die sie die ganze Zeit schon hatten, das ist, finde ich, ganz wichtig.
Ist das denn dir auch schon mal passiert, dass du auch Briefe bekommen hast von Zuschauern, von Kinobesuchern, die sagen, Mensch, das hat mir ganz besonders gut gefallen und der Film hat was in mir ausgelöst, weil das ist ja, glaube ich, eins der schönsten auch Erfolge und Erfolgserlebnisse und Komplimente, die man bekommen kann, oder?
Ja, ja, also ohne Ende. Die Körbe, hätte ich fast gesagt, liegen unten. Ich muss schon Briefmarken draufkleben, weil ich da so schlampig bin mit dem Porto, nicht mehr nachkomme mit dem Rücksenden. Aber gerade, dieser eine Film, der sehr persönlich und sehr stark ist, der hat Menschen eben sehr auch erreicht. Es geht um Suizid. Und da habe ich ganz viele Briefe gekriegt. Ich habe Briefe am Auto stecken gehabt, im Urlaub, an meinem Zelt hing welche. Überall ganz persönlich natürlich, weil es ein ganz persönliches Thema ist. Und das war ein gutes Gefühl, weil man natürlich Geschichten macht, um Menschen zu erreichen. Und wenn die Menschen dann über diese Geschichte noch ihre Denkweise oder ihre Sicht auf bestimmte Dinge positiv verändern, ist das natürlich super schön.
Gab es mal Zeiten, in denen du, nachdem es dann schon längere Zeit gut lief und du ein Star geworden bist, eine Zeit, wo du gemerkt hast, dass dich dieser wachsende Erfolg in irgendeiner Art und Weise negativ zu verändern droht? Weil wir wissen, viele können auch das erstmal nicht so gut verarbeiten, gerade wenn man sehr jung ist. Nun hast du ja in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass du ein bisschen später erst den Durchbruch hattest, nicht schon mit 15. Wie war das bei dir? Gab es da mal Momente, wo du dich selbst auch mal ermahnt hast, Mensch, Wotan, jetzt hebt nicht ab?
Ja, das gab's schon. Also du hast das genau richtig gesehen, weil ich ja schon relativ, sag ich mal, erwachsen war, ne, bevor ich mit der Gaukelei angefangen habe. Natürlich gibt's dann Sachen, wo man dann denkt, wo man berauscht ist vom Erfolg, auch vom eigenen oder von der, also eigentlich was Schönes, wo man dann vielleicht mal über Dinge, über Menschen hinweggeht kurz oder so, wo man denkt, warte mal, jetzt komm mal runter, also ganz, jetzt bleib mal so, weil wir nach wie vor ja dasselbe machen, wenn wir ins Badezimmer gehen und so. Also dieses, wir sind trotzdem, das ist toll, wenn man in andere Länder reist, wo einen vielleicht keiner kennt, da ist man wieder ganz einer von denen und das ist man ja sowieso. Deswegen ist das ganz wichtig, da nicht zu denken, nur weil man jetzt das Privileg hat, so einen Beruf zu machen, der von anderen beklatscht wird, dass man denkt, man wäre irgendwie was Besseres.
Was war im Rückblick für dich die bislang größte Fehlentscheidung deiner Karriere, wo du dich im Nachhinein schon geärgert hast? Oder gibt's das nicht? Es gibt eigentlich immer nur richtige Entscheidungen und du lernst dann aus den Niederlagen oder aus irgendwelchen Sachen, die nicht so gut laufen.
Genau, ich will das gar nicht so billig jetzt, damit da ausreden. Aber ich glaube schon daran, dass wenn was nicht klappt, dann hat das einen Sinn, warum es nicht klappt. Ne? Also es ist nicht so, dass ich mich dann geärgert habe oder irgendwie gedacht habe, das war meine große Chance, weil dann kommt halt die nächste. Und wenn du dann das Resultat siehst, mit jemand anders besetzt oder so, dann weißt du, aha, okay, das war eh nicht mein Ding. Also deswegen, das ist ja nicht so, es will ja dir keiner was Böses und so. Manchmal passt, manchmal nicht. Und man kann es halt auch nicht erzwingen. Ne? Und deswegen ist oft deine Sichtweise auf Dinge vielleicht gar nicht die, die der Regisseur hat oder die Produktion. Deswegen ist das schon alles ganz gut so, glaube ich.
Wotan, ich bin auch deshalb, sage ich jetzt ganz unprofessionell, ein Fan von dir, weil du nicht nur tolle Filme machst, sondern weil du auch ein Mann mit Haltung bist, der auch mal den Mund aufmacht.
Und BVB-Fan bin.
Da frage ich dich, wie in deinen Augen im Jahr 2024 es um die Debattenkultur, um die Streitkultur in Deutschland bestellt ist.
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, die natürlich sofort auch politisch ausgewertet wird, egal was man jetzt sagen würde. Also, Debatten müssen möglich sein. Diskussionen müssen möglich sein. Und das bedeutet, wir haben unterschiedliche Meinungen. Schlimm wäre es, wenn es anders wäre, weil dann geht die Vielfalt verloren, dann geht die Hypothese verloren von zwei verschiedenen Hypothesen und so weiter. Die Synthese meine ich. Wer nur bei seiner Meinung bleibt und glaubt, dass er der einzig Wahre ist, da ist schon was falsch. Also die Wahrheit wissen wir sowieso nicht. Wir können ja nur sagen, das ist meine Meinung, der andere hat so eine Meinung. Und wenn ich denen dann zum Beispiel den Mund verbiete, ist das einfach schwierig, gerade in der Demokratie. Wir haben so lange dafür gekämpft, frei zu sein, auch im Sagen, im Denken und im Sagen. Und das muss man unbedingt aufrechterhalten. Das ist ganz wichtig, dass wir wieder zurückkommen zu den Debatten mit Menschen, die nicht unsere Meinung haben.
Ja, finde ich auch. Und dass man versucht, sich da auch aufeinander zuzubewegen, weil das ist eben auch, was ich sehe, dass wir uns immer mehr in so Bubbles bewegen. Und wie du sagst auch schon, man lässt nichts anderes mehr zu. Man kuschelt sich so ein in seinem eigenen Meinungsecho, kann man. Ich finde es immer schön, wenn man auch sagen kann, was ist, auch wenn es unbequem ist. Aber ich finde, dass wir uns gesellschaftspolitisch gerade in so einer Phase finden, wo das Ansprechen von Wahrheiten eben schnell auch gefährlich werden kann und man einfach gleich dann in irgendwelche Ecken gedrängt wird. Und das macht mir persönlich große Sorgen. Wie siehst du das? Du hast ja schon gesagt, Debatte muss sein, aber wie erklärst du dir das, dass es eben heute schon schwierig ist, unbequeme Wahrheiten anzusprechen? Man wird sofort dann als Steigbügelhalter der Rechten, der Rechtsradikalen diffamiert, was ich wirklich schlimm finde, weil das ist genau die falsche Entwicklung in meinen Augen, was auch Debattenkultur angeht.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja genau das, was das Problem umschifft. Anstatt, also es geht noch nicht mal darum, ob es unbequeme Wahrheiten sind. Es sind einfach andere Meinungen. So, mit Wahrheiten würde ich mich auch zurückhalten. Aber es sind einfach andere Meinungen und jeder kann ja eine haben. Und früher hat man ja nur mit denen diskutiert, die eine andere Meinung haben, um zu wissen, wie denkt der andere, wie denke ich, wie kommen wir zusammen oder eben auch nicht. Also das gehört zu einer Demokratie, das gehört dazu, Streitkultur. Also und wenn man die im Verband oder vergibt, dann vergibt man ganz viel, was auch den Menschen unglücklich macht, unterschwellig. Damit nährt man den Boden für etwas, was wir überhaupt gar nicht wollen. Und es ist im Grundgesetz verankert und so weiter. Also es muss möglich sein, dass man gerade eben auf die zugeht, die andere Meinung haben, um zu verstehen, warum haben die oder eben im Diskurs zu klären, dass die nicht im Recht sind, aber nicht eben durch Verbot oder sonst was. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn es dann nur eine moralisierende Debatte wird und also eigentlich mehr so eine Gefühlsdarstellung und keine faktenbasierte Diskussion.
Aber nun, also sind wir uns, glaube ich, einig, da wäre es sehr, sehr wünschenswert und auch wichtig, dass sich da wieder was verändert, dass die Menschen aufeinander zugehen, aber wie könnten wir das in deinen Augen erreichen? Ist das tatsächlich auch Pflicht der Medien, der Politik, aber auch von uns allen selbst, dass wir uns da einfach mal resetten und aus diesen doch sehr vergifteten Echokammern ausbrechen können? Und ich rede wirklich von allen Seiten.
Also ich glaube, dass wir alle mal den Ball flach halten müssen erstmal so. Und dass auch nicht alle zu jedem Thema was sagen müssen. Am besten die sich damit auskennen vor allen Dingen. Dass man auf die hören sollte, die sich damit auskennen vielleicht, weil und dass wir alle nicht wissen, keiner hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Dass wir, ne, sondern sagen, was ist jetzt, was ist dein Beitrag? Wie kann man, also dass man Überlegungen anderer einfach außen vor lässt, weil die von anderen sind und nicht, weil die vielleicht von der falschen Seite sind. Das finde ich halt einfach dramatisch, ne? Weil da kannst du ja nie zu Potte kommen, wenn einer, der rote Schuhe trägt, sagt, nee, alle, die mit roten Schuhen sind, doof. Das ist einfach, jeder hat das Recht auf eine Meinung und jeder hat das Recht, angehört zu werden in der Demokratie. Aber dass man alles, was populistisch ist, alles, was zu einfach ist, alles, was schlicht ist, alles, was mit Verbot zu tun hat, ist immer nicht förderlich.
Es ist richtig, dass du so Sätze wie, das ist eben so und muss deshalb auch so gemacht werden, für typisch deutsch und auch für ziemlich schrecklich empfindest. Also ich kann mich da auf jeden Fall, wenn du es so gesagt hast und denkst, nur anschließen, weil das ist, glaube ich, echt eine deutsche Sache. Das ist so und man muss sich an das jetzt...
Genau, das sind so Sätze wie, das haben wir immer schon so gemacht, das ist halt so. Also nichts ist halt so, außer die Schwerkraft. Wir haben alles selber gemacht. Kapitalismus ist selbst gemacht, die Grenzen sind selber gezogen, die Fahnen sind selbst gestickt. Also immer ganz ruhig bleiben. Ne? Wir schaffen das ja entweder alle zusammen auf diesem Planeten oder eben gar nicht. Deswegen muss man mal weg von dem, was einen trennt und mehr zu dem, was einen eint. Und da muss man mal ein bisschen bei die Kirche im Dorf lassen.
Wie gesagt, ich finde es toll, dass du ein Mann bist, der Haltung auch mal zeigt und eine klare Meinung hat, aber manchmal ja damit eben auch aneckt. Siehst du das generell als Problem, dass es eben leider in dieser doch sehr überheizten Gesellschaft auch durch Social Media, ne, man kann schnell einen Shitstorm bekommen, es werden Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, dass immer mehr Leute eben gar nicht mehr sich äußern. Dazu muss ich sagen, natürlich ist es manchmal auch gut, sich nicht zu äußern, weil manchmal hat man eben auch keine Ahnung von dem Thema und sollte lieber die Klappe halten. Aber wenn man schon Ahnung hat oder das beurteilen kann, finde ich es wichtig und auch gut, wenn man sich mal äußert. Und auch, wenn man sich vielleicht vielleicht mal äußert, wie es eben nicht der Mainstream toll findet. Ist das im Jahr 2024 gerade für Prominente immer schwieriger geworden, auch mal eine Position zu beziehen?
Nein, glaube ich nicht, weil das ist ja eine Grundhaltung, die hast du entweder, wenn du willst abends in den Spiegel gucken oder nicht. Also wenn ich nichts zu sagen habe, wenn ich gefragt werde, was zu sagen habe und aber weiß, was vielleicht auch damit angestellt wird, dann sage ich nichts. Aber natürlich würde ich mir nie hier des Kaisers neue Kleider nach dem Motto, hätte ich mal was gesagt. Also das könnte ich nicht. Das ist so wie beim Bettler vorbeigehen und du hast die Tasche voll Münzen und gibst keine ab. Das ist dann auch schlechtes Gewissen. Also ich glaube, wenn man was sagen will, dann muss man es auch sagen. Wenn nicht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann einen Darmverschluss hat.
Ja, sehr gut. Wie wichtig ist es dir, dass jetzt nach ein bisschen Abstand eine kritische, von allen Seiten faire Ausleuchtung und Aufarbeitung der Corona-Zeit begangen wird? Also ich finde, das ist wichtig, das ist bis dato noch nicht geschehen, weil auch da sind von vielen Seiten viele Fehler gemacht worden, auch von Leuten, die kritisch waren. Da sind teilweise auch Dämme gebrochen und es ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich vermisse aber eine kritische Aufarbeitung dieser Zeit. Hast du Hoffnung, dass die noch kommt? Ist das wichtig in deinen Augen?
Also ich glaube schon, dass das super wichtig ist, weil spätestens, also ich habe mich immer gefragt in der Zeit, was ist in 50 Jahren, wenn die Kinder sagen, Papa, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nichts gemacht? Und ich habe was dazu gesagt und ich bin gespannt, ob wir das schaffen in dieser Generation oder in der nächsten, das aufzuarbeiten, weil das sind ja dieselben Leute, die das aufarbeiten, die es auch verbrochen haben, um das mal so überspitzt so darzustellen. Das wird schwierig sein. Ne? Das ist so wie, der das Geld gibt, der kann auch den Geldhahn zudrehen und das ist mit den Gesetzen ähnlich gelagert. Da ist auf jeden Fall ganz viel im Argen. Wir sind jetzt gerade sehr abgelenkt von anderen Themen, ne? Von außen. Selbstverständlich sind wir das unseren Kindern schuldig, warum die ein Schuljahr verloren haben, warum die verzögerte Entwicklung haben, warum die Psychiatrien voll sind und so weiter. Da muss man schon mal drüber nachdenken, ja.
In welchen Momenten kannst du zum Misanthrop, zum Menschenfeind werden? Wir alle, glaube ich, wollen ja Menschen lieben, aber es ist nicht immer so leicht. Es gibt einfach auch viele...
Also ich sag mal so, im nächsten Leben mache ich irgendwas ohne Menschen.
Klare Ansage. Also es ist so, dass schon es mehr Nervensägen gibt als Leute, die du jetzt gut findest.
Nee, das weiß ich gar nicht. Also es gibt einen tollen Satz, der heißt, mit jedem Tag des Lebens vergrößert sich der Kreis der Leute, die mich am Arsch lecken können. Weiß gar nicht, wo der her ist, der Satz. Dafür ist die Zeit mit denen, die man gerne verbringt, umso kostbarer. Also ich glaube, das ist einfach nur eine Prioritätensetzung und ich muss jetzt auch nicht mit allen befreundet sein. Also das ist ja das Ambivalente am Menschen. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt, aber auch das Schlimmste, was es gibt auf der Welt, ist der Mensch.
Wie oft verlässt du, bist immer noch ein super aktiver Mann, aber natürlich auch ein bisschen älter geworden, wie oft verlässt du da noch deine Komfortzone? Weil ich merke das auch mit dem Älterwerden, dass man doch manchmal tatsächlich bequemer wird und sich so ein bisschen einkuschelt.
Habe ich nicht, ich habe keine.
Also du wagst immer noch, du springst ins kalte Wasser?
Absolut. Ich sollte mich mal kümmern, aber mache ich nicht.
Kannst du da mal ein konkretes Beispiel für geben? Also, dass du sagst, das ist halt so typisch ich, das ist Wotan, dass ich da eben sage, fuck off, ich mache das einfach und da ist es mir auch egal, ob das vielleicht erstmal einen Nachteil für mich hat oder ob es wirklich unangenehm wird aus diversen Gründen.
Also ich mache gern nach wie vor Sachen spontan und aus Inbrunst und weil es bescheuert ist oder weil also auch sinnlose Sachen wie zum Beispiel ins Fußballstadion gehen. Aber was Kinder machen, albern sein und so, solche Sachen, das machen wir als Erwachsene viel zu selten. Und dann ist das natürlich zum Beispiel ganz konkret mit der Altersversorgung und so, da habe ich nichts mit am Hut. Geld kommt und geht. Sachen, die mir was bedeuten, kann man eh nicht kaufen. Deswegen, also ich bin da, habe jetzt keine. Ich bin auch eher einer, der dann eher, bin sehr aktiv, ich muss immer irgendwas machen.
Aber das finde ich jetzt sehr spannend, weil wir sind beide Freelancer. Du bist natürlich etabliert, du bist erfolgreich, aber auch da muss man einfach mal sagen, es ist nichts garantiert. Es kann auch sein, dass in 5 Jahren irgendwie dann kein Mensch dich mehr buchen möchte. Trotzdem sagst du, so mit Altersvorsorge ist das nicht so ein, das ist dir nicht so geheuer. Das frage ich insofern, weil du ja auch 3 Kinder hast. Also
der Gedanke ist schon natürlich ein anderer mit Kindern, ne? Weil ich wüsste, ich kann einen Monat mit Zwieback von Zwieback leben, aber nicht 3 Kinder versorgen. So. Das heißt, man ist nicht mehr alleine mit der Verantwortung für sich. Aber letztlich wird schon irgendwie gehen. Also ich glaube einfach, wird schon irgendwie gehen. Also ist halt so. Und wer weiß, wenn ich jetzt spare und warte und auf 20 Jahre und werde morgen vom Auto überfahren, dann ist auch alles scheiße. Also keine Ahnung. Ich glaube, der Moment ist schon das Wesentliche. Der wichtigste Teil im Leben ist der Augenblick.
Also hast du ein tiefsitzendes Urvertrauen in dir, das dir sagt, am Ende wird alles gut. Also das ist so eine Wesensart von dir.
Ja, genau. Also A, bin ich schon eher optimistisch. Am Ende wird alles gut, beziehungsweise kann man eh nichts ändern. So.
Wann hast du dich mit dem unschönen Fakt abgefunden, dass das Leben begrenzt ist? Wenn man 18 ist, dann denkt man, oh, ich bin unsterblich, das Leben, das wird ewig dauern. Aber klar, wenn man über 50 ist, wie wir beide, dann wird man auch mal nachdenklich. Wie ist das bei dir?
Aber es ist für mich kein unschöner Fakt, sondern es gehört dazu. Ich glaube, das Schlimmste ist für immer leben. Also ich glaube, dass also noch seine Kinder aufwachsen sehen, bla bla, und dass man irgendwann denkt, so, das reicht jetzt. Wenn man dieses Gefühl mal hat, ne, dann ist das, glaube ich, gut. Weil es gehört dazu. Es gehört einfach dazu. Ne? Jedes Alter hat seine Vor- und Nachteile und fertig aus. Ändern kann man es eh nicht.
siehst du ganz pragmatisch und also du siehst ihm einfach dann mit einem Lächeln und mit Zuversicht entgegen, weil ich frag das deshalb, Wotan, weil wenn das Leben toll ist und man einfach das Leben auch total genießt, dann möchte man natürlich so lange wie möglich leben und du hast völlig recht, ewig leben ist, glaube ich, ist eine Horrorvorstellung, aber wenn du dann 90 bist und dann gehen musst, dann kann man ja trotzdem sagen, oh, war das jetzt wirklich genug?
Ja, ich verstehe das total, aber manchmal reicht eben dann ein Leben vielleicht nicht, aber wenn man genug Gas gibt und so denkt, man hat schon viel mitgemacht und man weiß, wie viele Dinge ausgehen, die andere Leute vielleicht nicht kennen. Also alles mitnehmen, dann fällt einem der Abschied vielleicht leichter.
Nach was hast du in deinem Leben Sehnsucht und kannst das viel zu selten erfüllen, weil du eben auch als vielbeschäftigter Mensch auch mal in Zwängen verhaftet bist? Das sind wir ja alle, auch wenn wir Jobs haben, die wir toll finden, die uns ausfüllen. Das ist nicht immer nur toll, das sind auch mal Sachen, die einen nerven. Nach was hast du dann besonders Sehnsucht im Leben?
Also ich habe schon große Freiheit und Privileg. Ne? Natürlich gibt es Sachen, die einen nerven, aber es ist jetzt kein Zwang, dass ich was, also ich muss nichts machen, so, sondern ich will es machen und mal habe ich mehr Lust, mal habe ich weniger Lust, aber ich will es ja machen. Das ist das Wesentliche. Das können nicht alle von sich behaupten, das weiß ich. Und Sehnsucht habe ich mal Bock wieder auf 3 Monate nur durch Kanada wandern oder so, sowas. Also draußen sein, ganz lange draußen sein, das fehlt mir.
Also du bist ein Naturmensch und du liebst das auch mal für dich zu sein, ne? Also
ich bin auch Naturmensch, aber ich kann auch 4 Monate in New York rumhängen.
Wie gut kannst du denn mit dir allein sein? Also das ist ja eine Sache, die auch nicht allen Menschen leicht fällt. Viele finden das beunruhigend, die Vorstellung, jetzt mal eine längere Zeit nur für sich zu sein und auch in sich reinhorchen zu müssen.
Ich würde es lieben. Also ich bin, was heißt nicht gerne, ich bin gerne mit anderen, also gerade mit Menschen, die ich gerne mag, bin ich sehr gerne zusammen, aber ich habe auch keine Langeweile und mir fällt nichts auf den Kopf, wenn ich alleine bin. Weil das ist ja so wie, um wieder an den Anfang zu kommen, so wie träumen, ne? Also du musst ja irgendwie das verarbeiten. Verarbeiten und so im Kopf mit dir im Gespräch sein, das kannst du am besten alleine.
Ich empfinde dich als sehr klaren Menschen, als einer, der genau weiß, was er will, was er nicht will und was er im Leben möchte. Gibt's dann auch mal Phasen, wo du sehr melancholisch und nachdenklich sein kannst, wo du doch mal so Kopfkino laufen lässt und doch mal so ein bisschen ins Zweifeln gerätst oder eben melancholisch wirst, so ein bisschen schwermütige Gefühle hast?
Das werde ich schon, aber das gehört auch dazu. Also ich lasse mich auch berühren und so. Ich bin jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ich bin da schon also mit Gehalt, ne, mit Inhalt. Aber das sind eben so Einsichten zum Beispiel, dass man nicht alles machen kann im Leben, dass man nicht alles verändern kann, dass man bestimmte Dinge akzeptieren muss und trotzdem gegen diese Windmühlenräder angehen muss, weil man einfach muss. Da klar gibt es da Momente des Zweifels und so. Das wäre ja schlimm, wenn nicht, weil sonst wäre alles eine Soße. Aber wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass eben nach dem Regen kommt immer wieder Sonnenschein.
Welche Menschen haben dich in deinem Leben ganz besonders geprägt und positiv beeinflusst? Also natürlich die Eltern, nehme ich da jetzt mal raus, die prägen einen das ganze Leben und die geben einen sehr viel mit. Gibt es irgendwelche Menschen, die du heute im sehr warmen Herzen in Erinnerung hast oder die auch noch leben, wo du sagst, das war toll, dass ich diese Menschen in meinem Leben hatte und habe und die haben mich sehr geprägt?
Ja, das weiß ich gar nicht so speziell. Ich war auch nie so eine mit Postern an der Wand und so. Mit Fankult war ich nie. Natürlich war das, also Musik hat mich geprägt. Dann eben auch so Begegnungen wie mit Vivian Westwood fand ich so nach wie vor, das war so ein paar. Aber das sind ja so Fragmente so. Und dann natürlich meine aktuellen Freunde, die wichtig sind und schade wäre, wenn die nicht da wären. Das kann man aber gar nicht so an Personen festmachen, finde ich. Das sind immer so, jeder ist ja ein Baustein zu deinem Beitrag. Deswegen kann ich das gar nicht so explizit sagen.
Du hast ja keine Schauspielschule besucht, deswegen kannst du auch jetzt keine Lehrerin oder Lehrer nennen, aber hast du vielleicht irgendwie einen Förderer oder einen Mentor, ne? Was gibt ja auch immer manchmal Menschen, die hier an einen glauben und die einen schon auch pushen, die einem Türen öffnen.
Ja, nee, das habe ich aber nicht gehabt. Also Glauben war immer, ich muss selber dann glauben, dann kannst du auch andere überzeugen. Wenn du selber unglaubwürdig bist, dann glaubt ja auch keiner. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Also meine Eltern waren immer schmerzfrei, positiv mir gegenüber. Das hat mir, glaube ich, so ein bisschen so die Kraft gegeben, das auch so irgendwie gegen allen Unbill so zu machen und auch den Langmut zu haben, dass ich alles ausprobieren konnte, wie ich wollte, weil man da eben auch selber dafür gerade stehen muss. So. Du kannst machen, was du willst, aber man muss halt die Konsequenzen tragen. Deswegen gibt's gar nicht irgendwie so einen bestimmten Förderer. Nee, habe ich gar nicht.
Wir alle möchten ja, glaube ich, möglichst angstfrei durchs Leben gehen. Das ist was ganz Schönes, wobei natürlich so eine Urangst müssen wir manchmal haben, die uns dann auch vor dämlichen Entscheidungen wie zu nah eine Klippe ranzutreten. Das meine ich jetzt aber nicht. Was für Ängste hast du und wie stellst du dich denen? Weil irgendwie haben wir, glaube ich, alle Ängste, die immer mal wieder hochploppen in uns.
Ja, aber ich habe jetzt nicht so Ängste, vor denen ich wegrenne oder die so einen Gespenstcharakter haben für mich. Das habe ich nicht, nee. Ich hätte mich gern von meinen Eltern verabschiedet. Das habe ich nicht die Möglichkeit gehabt bei beiden. Ich würde gern viel von meinen Kindern noch mitkriegen. Aber sonst, also lieber fällt mir ein Bein ab als eins meiner Kinder. Aber so Ängste, die mich bewegungslos machen, habe ich nicht mehr.
ich bin auch ein Mensch, der ans Gute denken möchte und auch das glaubt, die Menschheit schafft es. Aber ich muss sagen, mich erfüllt es momentan schon mit Ängsten, dass eben sich so viel wahnsinnig verändert. Weißt du, allein Siegeszug von der künstlichen Intelligenz, der Millionen Arbeitsplätze zerstören kann. Natürlich auch die Unruhen auf der Welt, Krieg droht. Es wird gerade sehr viel Säbelrasseln gemacht. Das sind so Dinge, die kann man von sich drängen und sich selbst sagen, das wird schon. Aber da gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich Ängste. Also ich finde das sehr beängstigend, dass jetzt auch sehr auf Eskalation und wir müssen uns wieder bewaffnen und Deutschland muss kriegstüchtig werden. Das macht mir schon Ängste. Geht das dir nicht auch so ein bisschen so?
Es ist natürlich interessant, um das wieder auf das Thema Medien zu kommen, dass wir nur sowas hören. Die mediale Darstellung von diesen ganzen Konflikten und so, die ist ja auch im Moment eben, es gibt ja nur noch schlechte Nachrichten, das finde ich eben auch ein bisschen schwierig. Und wir können ja vor allen Dingen aktiv verändern Dinge in unserem Umfeld. Also wir stehen ja morgens auf, was sollen wir machen? Ne? Wir stehen ja trotzdem morgens wieder auf. Deswegen, es gibt ja etwas, für was es sich lohnt, weiterzumachen. Und absolut, sich davon nicht anstecken zu lassen, nicht da mitzumachen. Und Konflikte gibt es unzählige schon immer wieder auf der Welt. Am besten versuchen, nicht einen weiteren noch zu schüren. Das ist ja wichtig zu machen. Aber dass mir das jetzt besondere Angst macht, also wie gesagt, ich bin da ein bisschen eher angstfreier, beziehungsweise wenn, ist halt so, was soll man machen, ne? So.
Wie schwer oder wie leicht fällt es dir selbst einzugestehen, dass du auf die Nase gefallen bist, dass du gescheitert bist? Auch das ist ja eine Sache, die nicht alle beherrschen.
Ja, also oft spricht ja das Ergebnis schon Bände, sich das einzugestehen oder nicht. Die Frage stellt sich oft nicht. Also ich bin schon einer, der nicht unbedingt jetzt die Schuld bei anderen sucht, ne, sondern, also es gehört ja eine gewisse Einsicht dazu und deswegen fällt mir das schon nicht schwer. Ich bin auch gern mal schuld, sagen wir so. Also ich schiebe das jetzt nicht auf andere. Das fällt mir gar nicht schwer, weil ich das auch anerkenne bei anderen, weil nichts ist schlimmer als immer nicht an nichts schuld zu sein angeblich, weil es wie gesagt auch ja keine richtige, ist ja keiner gestorben oder sonst was, aber und auch die Entscheidung, die dazu geführt haben, hast du ja selber auch getroffen. Deswegen ist es halt so. Kann man nichts machen, nächstes Mal besser machen oder anders machen, aber selbst da, auch beim nächsten Mal, weißt du nicht, ob es das Richtige ist. Das weißt du halt nicht.
Klar, aber aus Fehlern lernt man und ich finde es toll, wenn Menschen in der Lage sind, auch zu sagen, ja, da hat es halt nicht funktioniert und da habe auch ich Fehler gemacht. Das ist schon mal, finde ich, ein guter Charakterzug.
Und vor allem wichtig ist, glaube ich, sich überhaupt zu entscheiden. Ne? Also nichts ist schlimmer, als abzuwarten und inaktiv zu sein, das bin ich überhaupt gar nicht. Ich entscheide mich, was heißt jetzt lieber falsch im Nachhinein, als dass ich mich gar nicht entscheide.
Bist du vom Wesen her eher ein Mensch, der gerne bewahren möchte? Ich glaube, das ist ein Grundwesenszug, den wir alle kennen. Man möchte schon gerne, dass Dinge, die einem sehr gut gefallen, die man liebt, dass die bleiben. Aber es ist halt nicht immer so im Leben. Oder bist du auch fein mit dem Gedanken, dass alles fließt, dass sich alles im Leben halt auch verändert und dass sich auch Menschen auseinanderentwickeln etc. pp. Mit allem Auf und Abs, die es gibt im Leben?
Ja, da bin ich auf jeden Fall deutlich auf der Nummer zwei Seite. Weil bewahren ist... Das ist gegen das Drehen der Welt, weil das ist an was festhalten, an irgendein Gestern, an irgendwas, was, und die Erinnerung im Kopf kann einem sowieso gar niemand nehmen, aber Dinge und auch Menschen und so, die man unbedingt, denen man vielleicht dann dadurch auch die eigene Entwicklung abspricht, indem man so will, dass sie so sind, wie sie immer waren, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, verkehrt, weil es ist eben alles im Fluss. Wir selber ja auch, ohne dass wir es merken, verändern wir uns auch und denken, wir sind immer noch derselbe oder immer noch die gleichen und andere bemerken das. Ich glaube, diese Entwicklung darf und muss man allen zugestehen.
Da nochmal präziser gefragt, natürlich kann man in vielen Lebensbereichen versuchen, was zu bewahren oder eben es so zu sehen, wie du es siehst. Aber wenn es zum Beispiel um Freundschaften geht, da ist es ja auch so, dass man manchmal merkt, das entwickelt sich jetzt in eine völlig ungesunde, schlechte Richtung. Aber es gibt halt Menschen, die aus diesem Bewahrertum her halt alles dafür tun möchten, um die Freundschaft am Leben zu halten, weil es eben früher so schön war. Und das fällt, glaube ich, vielen Menschen sehr schwer, sich dann auch zu entscheiden, das zu cutten und zu beenden und eben nicht zu bewahren.
Also bewahren... Also mit zum Beispiel gerade Freundschaften, die sich verändern, dann, also die können sich ja verändern. Das heißt ja nicht, dass die dann nicht mehr ist oder kaputt ist oder so. Aber wenn es nur noch darum geht, oder es reicht sogar auch, wenn man sich alle halbe Jahre oder mal trifft, sich an das Gestern zu erinnern und einfach nur die Vergangenheit nochmal tolle Geschichten sich zu erzählen, das kann auch schon reichen. Also um bestimmte Dinge nicht zu vergessen und nochmal, ah ja, stimmt und so. Also geht ja nicht darum, das Gestern oder das Vergangene zu verdrängen oder zu vergessen oder zu beseitigen, sondern, aber wenn es nur darum geht, dass alles so sein soll, also weil dieses Bewahren, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja vor allem dieses, es darf sich nicht verändern im Sinne von nach vorne gehen. Und das ist das, was ich nicht für mich wählen würde, weil man kann ja Dinge bewahren auch, also die sind ja quasi im Kopf oder in der Schublade und in der Freundschaft verankert und trotzdem geht man jetzt einen neuen Weg. Das ist ja völlig möglich.
Du hast ein nicht immer entspanntes Leben, würde ich jetzt mal sagen, als dreifacher Papa, als vielbeschäftigter Schauspieler und viele andere Projekte. Wie machst du das, wenn mal so richtig Stress in Tüten angesagt ist, wenn es so richtig hardcore hergeht? Also du hast ganz viele Termine und die Kids zageln rum und irgendwie denkst du dir, what the fuck? Wie holst du dich in solchen Situationen selbst so ein bisschen runter, damit man nicht völlig durchdreht und sagt, fasst mich doch alle mal an die Füße?
Also A, ist es auch mal gut, die Luft abzulassen, ne? Nicht jetzt vor den Kindern, sondern rausgehen und so einmal brüllen oder einmal leck mir doch alle am Arsch. Ich habe lustigerweise irgendwo mal gelesen, zum Beispiel, das gilt ja für Handwerker, dass Fluchen durchaus psychologisch befreit, da so ein Druckabbau. Und dann hilft, was immer hilft, ist Atmung. Tief durchatmen.
Also richtig, würdest du sagen, also Atemtechnik sollte man sich mal...
Nein, gar nicht, sondern ich habe ja, wenn ich im Auto sitze und das ist totaler Alarm, da atmest du einmal tief durch und denkst, du kannst jetzt sowieso, was kann ich jetzt, also was ist jetzt Priorität? Und da arbeite ich dann, was ist jetzt gerade der erste Schritt, der am wichtigsten ist? Und dann der zweite, weil wenn man diese ganzen Schritte auf einmal sieht, dann wird so, du kennst das wahrscheinlich auch, so ein Berg, der unüberwindbar erscheint und wie so schön, heißt es so schön, der Weg fängt mit dem ersten Schritt an und dann fällt das alles schon von selber, weil du kannst es ja nicht gleichzeitig machen oder du musst dann bestimmte Sachen eben auch absagen oder dich entschuldigen oder da hast du verkackt oder sonst was, damit alles andere Luft hat. Aber man kann eben auch, dazu neige ich ja leider auch, alles auf einmal machen und dann ist natürlich bei den Kindern zum Beispiel die Priorität völlig klar. Also ich schmeiß lieber alles andere über Bord und kümmere mich um das, was am wichtigsten ist zuerst.
Wir alle werden älter. Mit was für Gefühlen, Gedanken blickst du auf das Älterwerden? Weil wenn man 20 ist, denkt man sich immer, ach was, mich trifft das nicht, ich bin immer fit und jung. Wenn man dann langsam in den 50ern ist, du streifst jetzt langsam an die große 60. Mit was für Gefühlen blickst du darauf, auf diese immer schneller vergehende Zeit und das Älterwerden?
Ja, also ich glaube, dass, wie gesagt, die Prioritäten auch hier wichtiger werden. Also mit wem will ich Zeit verbringen? Und also ich glaube, dass man eher bereit ist, zum Beispiel zu sagen, nee, mach ich nicht. Oder nee, will ich nicht. Nee, auf den habe ich keinen Bock. Also dieses, weil man weiß, es ist endlich, will man eben das, also ich zumindest, positiv nutzen. Und auch da ist trotzdem zum Beispiel jetzt meine Kinder aufwachsen sehen oder mit denen, sich auch bei denen in Erinnerung zu bringen für später, wenn man nicht mehr da ist, ist für mich höchste Priorität mehr als irgendein Projekt. Da ist ein Preis, da redet in drei Jahren überhaupt kein Schwein mehr drüber und so. Und wenn man eben dann dieser sogenannte Spaziergang am Meer, wir sind ja ein Sandkorn. Also das ist in 200 Jahren ist das alles, wenn überhaupt, wir sind, es gibt mehr Galaxien als menschliche Zellen und so. Also jetzt, da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf behalten und sagen, ist das jetzt wirklich so wichtig? Also was ist jetzt wirklich wichtig? Und dann eben auch bei mir ja doch auch das Bewusstsein, wir können da eh nichts sein, ist halt vorbei. Das gehört, das ist ja in unserer westlichen Welt dieser Gedanke, dass das Sterben zum Leben dazugehört, ist ja so verdrängt und so. Wir wollen ja immer weiterleben, immer jünger. Das finde ich totaler Quatsch, weil wir sehen, das gehört halt dazu. Das ist aber uns so aus dem gesellschaftlich, aus dem Bild mit Altenheim und Abschiebe und Wegtun verschwunden. Wer hat denn noch seine Oma zu Hause und sieht, dass das, so geht das halt, so ist es, fertig aus. Und das, ich glaube, das Beste ist das Gefühl zu sagen, ich habe wirklich die Zeit genutzt. Jetzt nutze ich noch den Rest, das will ich nur machen, das nicht, wenn nicht, dann das nicht. Und auch die Einsicht zu wissen, dass wir nichts wissen, zu wissen, dass wir nichts zu melden haben, auch nicht in unserem eigenen Schicksal. Und dann vielleicht an den Punkt zu kommen, zu sagen, jetzt ist auch gut. Das wäre natürlich beruhigend. Aber ich habe Alterswerden, also jedes Alter hat halt seine Stärken und ich fühle mich mal, also ich weiß gar nicht, bin so alterslos, ich fühle mich mal wie 16, mal wie 80. Ich weiß gar nicht, wo ich genau da bin.
Aber ich finde das sehr interessant, deinen Gedanken, dass wir uns alle, ja, nicht alle, es gibt auch Leute, die sind da sehr bescheiden, aber dass wir uns immer ein bisschen zu wichtig nehmen. Ich habe mal einen interessanten Gedanken gelesen, dass in 100 Jahren sich ja im Grunde niemand mehr an uns erinnert. Also vielleicht hat man irgendwas so Tolles, Großartiges geschaffen, dass auch in 100 Jahren Leute noch einen Film anschauen oder ein Buch lesen. Aber weißt du noch irgendwas über deine Großeltern, Urgroßeltern zum Beispiel, ne? Und das ist ja so eine Zeitspanne von 100 Jahren. Insofern würdest du auch sagen, Leute, einfach mal runterkommen und euch nicht alle so wichtig nehmen, genießt einfach das Leben und es ist eh, wie du schon sagst, ein Sandkorn.
Genau, also genießt das Leben und die Welt dahin zu bringen, wo man sie gerne hätte. Das finde ich auch wichtig, ne? Also, dass man nicht jetzt alles so hinnimmt, sondern schon auch kämpft für was Positives, dass man Leidenschaft zulässt, selbst wenn man vielleicht im Hamsterrad sitzt, aber man darf eben auch nicht dazu verfallen, dann zu sagen, ich kann eh nichts machen und ich nehme jetzt alles mit. Das ist ja auch falsch, ne? Also, das ist natürlich eine Charakterfrage, aber zu sagen, dass man weiß, es hat Sinn gemacht, dass ich hier war. Punkt. Fertig aus.
Ja, sehr schön. Nun sagst du, du hast manchmal das Gefühl verloren, wie alt du eigentlich bist, und das spricht ja dafür, dass du auch im Kopf fit bist und dass du einfach so eine Alterslosigkeit manchmal verspürst. Aber was sind für dich denn die Vorteile oder was genießt du am Älterwerden? Weil ich finde, das hat auch wirklich tolle Vorteile, aber es ist manchmal auch ein Pain in the Ass. Also was sind deine Dinge, wo du sagst, ja, da macht das richtig Spaß, älter zu werden, und worauf könntest du gut verzichten beim Älterwerden?
Weiß ich gar nicht jetzt, wo das richtig Spaß macht. Beim Elternabend, wenn ich dann da sitze, denke ich, ich bin trotzdem noch der Jüngste, was ich wahrscheinlich gar nicht bin. Also man ist ja auch, wie gesagt, so jung, wie man sich fühlt, so to say. Und ich habe ja junge Kinder. Also es gibt immer noch Leute, die völlig verwundert sind, die mich auf Mitte 40 maximal einschätzen. Das ist auch tagesformabhängig. Aber also um da auch mit Einstein, mit Relativität von Zeit, und das gilt auch mit dem Alter. Also nur der Körper, der ist nicht relativ. Ne? Also das ist natürlich klar, dass man vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt noch anfängt, Flickflack zu lernen oder sonst was. Aber im Kopf, theoretisch, denke ich immer noch, ich kann noch alles machen. Deswegen, ich weiß gar nicht, was die Vorteile, weiß ich gar nicht. Also, weil klar, so eine bestimmte Weisheit, die du den Kindern vielleicht oder einem anderen voraus hast, aber du weißt auch, dass sie diese, weil du bist immerhin so weise auch, dass du weißt, dass sie diese Weisheit nicht kaufen werden, weil die müssen rebellieren, die müssen ihre eigene finden. Das ist, glaube ich, wichtig. Oder was interessant ist, dass man viele Phasen der eigenen Eltern durchlebt, die leider nicht mehr da sind. Also man kann zum Beispiel Eltern sowieso erst verstehen, wenn man selber Elternteil ist. Und man kann bestimmte Sachen erst verstehen, wenn man selber in die Situation kommt, etc., etc. Aber das gehört auch zum Menschsein, dass wir jetzt jedes Mal neu entdecken müssen und dass wir jetzt genetisch ja nicht immer schlauer werden, sondern wir wissen, als Kind wissen wir genau das, was wir auch vor so und so vielen Jahren gewusst haben als Kind. Deswegen ist das immer wieder neu, ein neuer Prozess.
Nun ist ja leider eins sicher im Leben, das nicht sicher ist. Deswegen ist die Frage natürlich absolut hypothetisch. Aber hast du in einer stillen Stunde dir mal überlegt, wie alt du gerne werden möchtest? Weil das, glaube ich, macht man sich ja schon mal, so führt man sich vor Augen. Und natürlich immer unter der Prämisse, dass man dann auch im Alter noch fit ist, dass man lebendig im Kopf ist, oben wach und unten dicht, wie es so schön heißt. Hast du da so eine Zahl im Kopf oder ist dir das zu deutsch, da irgendwie sich einzuklammern in irgendwelche Zahlen? Weil ich fand, du hast einen schönen Satz gesagt, im Grunde ist es ja toll, wenn man so lebt, dass man am Ende sagen kann, das war gut, aber jetzt ist auch genug, jetzt kann ich auch gehen mit einem Lächeln und das war ein tolles Leben.
Ja, genau, deswegen, also müsste man, ich will gar nicht sagen, man muss jeden Tag bereit sein, das sagen zu können, und ich habe ja sehr, sehr viel mitgenommen. Also, weil ich ja relativ spät Kinder bekommen habe, würde ich ja gerne die noch so lange wie möglich begleiten, bis die mich vielleicht auch nicht mehr brauchen, sag ich mal so. Weil die Funktion habe ich halt einfach noch und die würde ich ihnen auch gerne geben. Aber eine Zahl, weiß ich gar nicht. Also, es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf den, wie du sagst, auf das Fitness-Level und auch auf die Lust aufs Leben vor allen Dingen an, weil das ist, glaube ich, der größte Motor, weil gerade alte Menschen, die irgendwann nicht mehr wollen, die bauen halt ab. Und nur weil wir immer älter werden, weiß ich jetzt nicht, ob das, also, was nützt dir ein Leben, was 90 Jahre lang ist, wenn du nichts daraus gemacht hast, weißt du, oder wenn du nicht was erlebt hast und so, das kann man gar nicht vergleichen. Aber ich habe da gar keine Zahl, muss ich sagen.
Stellst du dir immer wieder mal ganz gezielt die Frage, was du wirklich willst im Leben und was dich ausmacht? Wer bin ich? Das ist natürlich jetzt eine philosophische Frage, aber viele Menschen stellen sich diese Frage, glaube ich, viel zu selten. Was will ich vom Leben? Was möchte ich von mir selbst? Wer möchte ich gerne sein?
Ich glaube, das ergibt sich mit dem Leben. Also ich glaube, das ist bei mir, ist das so rum, das über Ausschlussverfahren, das will ich nicht. Also ich weiß eher, was ich nicht will, und dann kristallisiert sich das raus. Ich habe ja zum Beispiel nie einen geraden Lebensweg, ich habe ja immer gemacht, ne? Durchs Machen ausprobiert und dann zu sehen und nicht abzuwarten auf einen Plan. Also ich habe überhaupt keinen Plan. Yeah. Umsonst studiert, hätte ich fast gesagt. Also ich habe keinen Plan, den ich so verfolge, oder ein Ziel. Das habe ich eigentlich gar nicht, weil ich glaube, das ist nämlich konträr zu dem, wie das Leben ist. Das ist ja, gibt es auch diesen komischen Spruch, keine Ahnung, wie der genau geht. Wenn du einen Plan hast, dann sitzt da oben einer und lacht sich tot. Wir sind nicht die mit den Plänen, sondern ich glaube, das Leben schätzen zu wissen und das Beste daraus machen und auch zu erkennen, das ist übrigens auch noch was im Alter deutlich besser ist, als wenn man jung ist, das Versagen oder durch ein Tal laufen, das sind die Zeiten, in denen du was lernst. Die Treppenstufe zu erklimmen ist schwerer, aber es geht nicht anders. Du lernst nur durch, in Anführungsstrichen, Niederlagen, lernst du mehr als durch Siege. Das ist, glaube ich, etwas, was auch im Alter leichter fällt einzusehen. Deswegen ist die Niederlage dann gar nicht mehr so gravierend.
Nun sagst du, du hast nie einen richtigen Plan gehabt. Da traue ich mich gar nicht, die Frage zu stellen. Aber hast du trotzdem irgendwie einen großen Lebenstraum? Und das kann eigentlich was ganz Kleines sein. Aber irgendwas, wo du sagst, das habe ich bisher noch nicht gemacht und das möchte ich unbedingt. Und da haben sich immer Dinge dazwischen geschoben, die Alltagsgeschichten, dass man einfach das nicht organisieren kann. Hast du irgendwas, was in deinem Hinterkopf rumschwebt, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne machen? Oder?
Also lustig, dass du das sagst, weil was mir jetzt in den letzten Wochen mal, ich brauche mal wieder wieder eine Auszeit von Menschen. Ich habe mal wieder Bock, 3-4 Monate nur draußen zu sein und so die Natur. Und ist klar, gibt's so den klassischen Traum mit Wohnmobil, mit den Kindern so quer durch die Staaten. Endlos Zeit, keiner muss irgendwo hin. Man kann bleiben, so lange, wie man will, an jedem Ort. Das ist so ein Traum.
Also einfach mal resetten und auch mal den Job Job lassen sein, auch wenn du den natürlich mit Herzblut machst.
Ja, genau, sondern zu gucken auch, wie die, also ich glaube, das ist unbewusst auch sowas wie zuzuschauen, wie die Kinder in der Welt klarkommen, um zu sehen, das ist ja oft so, keiner räumt die Bude auf, aber wenn du nicht da bist, ist blitzblank. Das ist so, du fängst erst an, deine Bude instand zu halten, wenn du eine eigene Bude hast, fertig aus, ist so. Und das ist so ein Traum, eben ganz viel Zeit, ohne abgelenkt zu sein von Arbeit, ohne, weil der Stress zum Beispiel, der kommt nie, ehrlich gesagt, nie von den Kindern. Sondern das ist immer die Hybridsituation, die Reibung. Wenn ich einen Termin habe oder irgendwo hin muss, das zerreibt sich mit dem anderen Leben. Aber das selber ist nie Stress.
Wie viel ist in deinen Augen in unser aller Leben Vorherbestimmung? Das Universum bestimmt das, ist es auch Schicksal? Und wie viel haben wir in unserer eigenen Hand? Weil wir einfach auch den Hintern hochkriegen können. Wir machen einfach, wir probieren, wir fallen auf die Nase, wir stehen auf, wir haben auch mal Erfolg. Wie viel ist Vorherbestimmung, wie viel ist eigenes Tun?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also mit der Vorherbestimmung ist ja auch so ein bisschen so ein Fluchtfeld für Situationen, die man ausgeliefert ist. Also das gibt's, es gibt ja keinen Nachweis darüber. Man kann von außen dann so sagen, das war wohl sein Schicksal, so bla 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 und so. Aber ich glaube, dass auch dieses Schicksal, so to say, wenn es das gibt, sich nicht einstellt, wenn du das nicht angehst, also wenn du nicht aktiv bist. Also es gibt kein Schicksal, das heißt abwarten, das kommt schon. Niemals, niemals. Also ich glaube, dass man immer wissen muss, dass da gar nicht Vorherbestimmung, sondern das Leben es anders machen kann, als du denkst. Aber du musst das Leben ja nehmen. Also wenn du nicht lebst, dann begegnet dir auch nichts im Leben. Dann gibt's auch keine Veränderung oder dann gibt's auch kein Schicksal. Das stellt sich nur ein, wenn du was tust. Und das ist das Allerwichtigste. Es gibt ja so bestimmte Sachen, wie wo man dann nachher sagt, auch das ist auch richtig, soll halt nicht sein. Also bestimmte Sachen, es soll halt nicht sein. So, das ist halt so.
Das finde ich eben auch wichtig, dass man im Leben eben auch akzeptiert, dass einige Dinge eben wirklich nicht sein sollen und dass man sich dann auch locker machen muss.
Absolut, genau. Und die sind ja auch ein Hinweis an dich. Ne? Warum passiert mir das jetzt? Ah, dann ist vielleicht, wenn man denn eben so Schicksals, an das Schicksal glaubt oder so, dann, das hat ja eine Bedeutung, warum dir bestimmte Dinge passieren. Aber trotzdem muss man eben, das ist ja so der Klassiker, das göttliche Sollen, das menschliche Wollen, das ist halt der Kampf, den es schon immer gab. So, ne? Das Ringen um die totale eigene Freiheit. Und die haben wir eben nicht, weil das Leben dazwischen steht.
Mir fällt immer wieder auf, wie toll es ist, wie oft Kinder lachen. Auch Teenager sind noch viel lustiger und wir Erwachsenen machen uns das Leben häufig schwerer, als es eigentlich sein muss. Wir laufen häufig, ich sag das auch an mich selbst, mit einem grumpy Gesicht durch die Welt. Mich hat mal ein Kassierer gefragt, Mensch, was ist passiert? Sie gucken so traurig. Was zaubert dir auch in unserem manchmal nervigen, rauen Alltag am ehesten so ein Lächeln ins Gesicht? Also was lässt sich daran erinnern, Mensch, das Leben ist so toll und bewahr dir doch mal das Kindliche und lach viel mehr im Alltag.
Ja, ich glaube, das ist schon allein die anderen zu sehen, also sich davon nicht anstecken zu lassen, so, dass sie alle grumpy, weil das ist ja die, wie du in den Wald reinrufst, das ist ja das Tolle, also dieses, das ist total albern, total Klischee und total banal, aber wenn du freundlich bist, dann kommt das auch zurück, also dieses, das ist ja eine Energie, die du entweder annimmst oder nicht annimmst. Und das ist schon, genau, auch anderen was schenken oder was, du hältst ihm die Tür auf oder bringst einen über die Straße oder lässt jemand vor oder lässt ihm das Taxi nehmen und wartest auf das nächste. Das macht was mit einem, weißt du? Und das ist, hast du ja selbst in der Hand. Also du hast es selbst in der Hand vom Mindsetting, ob der Tag positiv wird oder nicht. Und ich habe tatsächlich auch Tage, wo alles scheiße ist. Das fängt schon morgens, fällt dir was aus der Hand. Das, dann der Anruf und dann, und da auch darüber kann ich lachen. Weil ich denke, Alter, jetzt kriegst du voll die Packung. Und dann weißt du aber, dass die nächsten Tage wieder entspannt werden. Auch darüber kann ich sogar lachen.
Kannst du uns eine Marotte, eine liebenswerte, spleenige Angewohnheit von dir verraten? Wir alle haben ja manchmal Marotten und manchmal kriegen wir sie gar nicht mit, weil sie so in uns verhaftet sind, dass das andere uns darauf aufmerksam machen.
Ich sortiere meine Geldscheine. Der Größe nach dem Portemonnaie.
Ist das die letzten Jahre schlimmer geworden oder hast du das immer schon auch?
Nee, gar nicht. Nee, das habe ich mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, von wem ich mir das abgeguckt habe, weil das ist, du machst das Ding auf und weißt, vorne liegen die Kleinen. Das heißt, du weißt, hinten kommt gar kein Kleiner mehr. Das macht es auch leichter, den richtigen zu greifen.
Hast du ein schönes Lebenskredo, ein Lebensmotto? Ich muss dazu immer einordnen, es gibt natürlich tausende von Kalendersprüchen. Einige sind ganz schön cheesy, viele sind aber auch sehr weise und sehr schön. Hast du spontan einen schönen Lebensweisheitsspruch, den du gut findest, wo du sagst, ja, da erkenne ich mich wieder.
Ich sag mal einen auf Englisch, if your direction limits you, change it.
Also wenn dich deine Richtung einschränkt, dann verändere sie, ne?
Oder noch einen anderen, der ist vielleicht auch lustig, that's how the cookie crumbles, so krümelt halt der Keks. Und das Deutsche ist, mit jedem Tag des Lebens vergrößert sich der Kreis derjenigen, die mich am Arsch lecken können.
Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, Wotan, was sind da für dich die Schlüssel und die Essenzen, dass du heute sagen kannst, trotz mancher Tiefen, aber manchmal Herausforderungen, ist das ein tolles, ein schönes, ein zufriedenes Leben, was ich führe? Hast du da im Laufe deines Lebens gemerkt, was da wichtig für war, dass du da heute an dem Punkt angekommen bist?
Nee, das kann ich gar nicht sagen, weil da gibt's Sachen, die ich jetzt noch nicht verstehe, die vielleicht dafür wichtig waren. Dinge, die sich am Anfang erst scheiße angefühlt haben und nachher nicht mehr, weil man dann weiß, dass sie wichtig waren, kann ich gar nicht sagen. Habe ich keine expliziten...
Also du siehst es dann so, dass das Leben führt dich einfach und da kann man auch gar nicht...
Ja, genau. Also mit Sicherheit ist das die Geburt der Kinder, also das Vaterwerden, ne? Weil es ja ein völlig neues Level ist, weil du dem Moment eben auch nicht mehr allein für dich verantwortlich bist. Du kannst nicht mehr Amok laufen, du kannst nicht mehr gegen Baum fahren, weil dann so, das hat das geändert. Aber ansonsten weiß ich gar nicht. Klar, der Verlust der Eltern auf der anderen Seite, ne? Wenn hinten die kalte Luft weht und du der Letzte in der Reihe bist, das ist auch wichtig gewesen. Aber sonst weiß ich gar nicht, das sind so die großen biografischen.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest und dem 18-jährigen Wotan was ins Ohr flüstern könntest, was würdest du ihm sagen, was würdest du ihm raten?
Ich würde sagen, bleib in den 90ern. Als in Berlin, everything was possible.
Also das ist eine Zeit, die dir besonders im Herzen ist noch? Und
ja, keine Ahnung, nein, das sind alle Zeiten, waren mir im Herzen, aber das war richtig schon die, wo ich mich auch nicht an alles erinnere.
Wotan, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das Audible Original Hörspiel Pretty Dead Girl und für die ganzen Projekte, die sicherlich noch anstehen. Danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne, Alex. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.